Hallo und herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung der Podiumsdiskussionsreihe von Werk um Architekten aus Darmstadt. Anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens mit dem Titel Natürlich. In insgesamt 4 Gesprächsrunden greifen wir zentrale Themen unserer Arbeit auf. Themen, die uns als Büro seit 3 Jahrzehnten prägen und beschäftigen. Architektur als gesellschaftliche Aufgabe. Das Bauen im Bestand, Nachhaltigkeit, Raumqualität und nicht zuletzt der Holzbau. 3 Jahrzehnte Werk um. Das bedeutet 3 Jahrzehnte Architektur mit Haltung. Mit einem klaren Blick auf das Mögliche, das Machbare und das Notwendige. Seit 30 Jahren stellen wir Fragen. An Räume, an Materialien, an Prozesse. Und wir suchen nach Antworten, die im Alltag bestehen, im Städtebau wirken und dem Klima gerecht werden. Der Holzbau begleitet uns dabei von Anfang an, nicht als Trend, sondern als bewusste Entscheidung für eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Bauweise und für eine Architektur, die in Konstruktion und Atmosphäre überzeugt. Die erste Veranstaltung trägt den Titel Natürlich – Bauen mit Holz. Vorgestern und übermorgen. Am 26. März 2025 haben wir Potenziale und Herausforderungen des Holzbaus diskutiert. Professor Dr. Ing. Stefan Winter, Inhaber des Lehrstuhls für Holzbau und Baukonstruktion an der TU München, sowie Gründer des Ingenieurbüros Bauart. Holger Fröhlich, Prokurist der Baumgarten GmbH, sowie Anne Kettenburg und Erhard Botter, Architektin und Architekt sowie Partner bei Werk um. Der Mitschnitt, den Sie gleich hören, ist redigiert und gekürzt. Wie waren denn die Anfänge? Erhard, wie war das denn bei Werk um, als ihr euch gerade zusammengefunden habt?
Also es war wirklich ganz nett damals, als wir da anfingen und wir waren ja der Meinung, dass wir... Also am Anfang wollten wir ja nur in Holz bauen, waren der Meinung, das ist der Richtige. Unsere ersten Bauherren, die wir hatten, wirklich davon zu überzeugen, dass Holz die einzig mögliche Wahl ist. Ja, und dann haben wir uns natürlich auch erkundigt und sind dann auf den Stefan gestoßen. So ein Typ, der einfach sich im Sägewerk ein paar Bretter holt, die zusammennagelt und dann hat er auf einmal eine Decke für sein Haus. Und wir dachten irgendwie, was ist denn das für eine? Und wir haben in den ersten Wir haben gerade noch mal vorhin drüber gesprochen, bei den ersten Häusern haben wir eigentlich nur Holzbalkendecken eingebaut, weil es diese Brettstapeldecken auf dem Markt noch nicht gab. Ja. Und wie gesagt, dann war da so ein Typ, der dann da die Dinge selbst zusammennagelt. Das fanden wir schon sehr interessant und sind dann auch da sehr beeindruckt zurückgefahren.
Holger, wie war es denn bei dir? Du warst ja erst bei einem Fertighausunternehmen und bist dann zu Baumgarten gewechselt. Da war die Entwicklung ja sehr rasant von damals bis heute. Sicherlich mit viel Wachstum. Und nun sind es wie viele?
Also 125 Mitarbeiter und es macht wahnsinnig viel Spaß, bei Baumgarten zu arbeiten, nämlich deshalb, weil wir keine Führungskräfte haben, ein ganz besonderes Organisationsinstrument haben, um unsere Firma zu steuern. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, da miteinander jetzt die Projekte anzugehen. Ich würde sagen, jetzt belasse ich es erstmal dabei. Ich denke, das ein oder andere oder die ein oder andere Geschichte kann man dann im Laufe des Abends noch erläutern.
Anne, als die angefangen haben, Brettstapeldecken zu nageln, warst du vermutlich noch in der Schule. Dann hast du wo studiert? Und vermutlich war damals die Aufmerksamkeit auf den Holzbau sehr überschaubar.
Genau, also ich habe in Braunschweig studiert. Und da war das, so wie du auch gerade beschreibst, nur so ein ganz, ganz kleines Randthema. Also wir hatten einmal in Baukonstruktion ein Semester lang Holz, aber mehr so, weil man es mal machen musste, nicht wirklich irgendwie mit viel weitergreifenden Themen. Und nach meinem Eindruck war es tatsächlich eher so, dass es bei uns an der Uni eher so nach diesem klassischen Prinzip ging, der Architekt, der irgendwie was Tolles entwirft und es muss irgendwie was Einmaliges sein und ganz, ganz besonders gestalterisch hervortreten und gar nicht auch so die Themen, die eigentlich immer wichtiger sind und damals eigentlich ja auch schon wichtig waren, also auch nachhaltige Themen, wie kann man in Zukunft bauen, wo ja der Holz einfach auch eins der Wege sein kann. Und das habe ich in der Uni schon so ein bisschen vermisst und ja, war dann sehr froh, dass ich das hier bei Werkum gefunden habe.
Holger, nun hattest du im Vorgespräch gemeint, dass das Bauen mit Holz zu Beginn sehr experimentell war und entsprechend Leidensfähigkeit wie auch Bereitschaft für Lehrgeld erforderte. Wie war das gemeint?
Also ich mache das mal an einem konkreten Beispiel fest. Wir haben vor 10, 12 Jahren ein neues Bürogebäude gebaut, haben gesagt, wie machen wir denn die Beheizung? Ja, wir machen eine Deckenheizung rein und Kühlung, aber es fehlt im Holzbau die Masse. Also haben wir überlegt, was können wir noch machen? Eine Beschwerung in Form von Schüttungen ist üblich, das kennen wir. Also haben wir einen kleinen Versuchsstand gemacht, Betonkernaktivierung, Heiz- und Kühlschleifen in eine Basaltschüttung, dann in eine gebundene Basaltschüttung und noch in Sand reingelegt. Jetzt bin ich Ingenieur und eigentlich hätte man auch vorher drauf kommen können, was kommt der Betonkernaktivierung am nächsten? Natürlich den Sand, weil er die größte Oberfläche hat für die Wärmeübertragung. So, dann sind wir an unseren Wärmeschützer gegangen und haben gesagt, rechnet das mal. Kann ich nicht. Und das ist dann experimentelles Bauen, das für uns war, wir haben es einfach gemacht. Mal so Deckenbauteile gemacht im Werk mit Akustikleisten unten drunter in der Hälfte eines Raumes oder eines Elementes von 7,50 Meter, von 5 Meter mal 2,50 und die andere Hälfte war Sand drin und Heizschleifen drin. Und so haben wir die Elemente auf die Baustelle gebracht. Leidensfähigkeit, ja, das bezieht sich jetzt natürlich, wenn man so eine Idee hat, auch darauf, dass man die Mitarbeiter, die das umsetzen sollen, irgendwie mitnehmen muss. Ihr habt sie nicht alle. Ja. Jetzt wollt ihr auch noch Sand hier reinbauen und wir als Zimmerleute sollen auch noch Heizschleifen reinlegen. Ja. Also das ist genau das, was damit gemeint ist. Aber wenn man das nicht ausprobiert, dann wird man nie einen Schritt nach vorne kommen. Das ist das Thema. Es wurde abgeschätzt, aber es konnte niemand rechnen. Wir haben es ausprobiert. Wir wussten, dass wir eine Hackschnitzelheizung dahinter haben. Wenn wir mit 40 Grad Vorlauf nicht warm genug bekommen hätten, ja, dann hätten wir es auf 60 Grad gedreht. Das war die Option, die man hatte.
In dem Fall kann man das ja gut machen, Holger. Ja. Wo wir schon mehr Leidensfähigkeit gebraucht haben, war, glaube ich, der Schallschutz am Anfang. Also wenn man so an die Anfänge des Holzhausbaus zurückhängt, aus dem Einfamilienhaus kommt, auch meine Frau hat sich bis heute beschwert, sich manchmal über unseren Deckenschallschutz ein bisschen. Im Schallschutz mussten wir wirklich eine Menge tun. Und da waren wir am Anfang schlecht aufgestellt, weil wir einfach aus dem reinen Einfamilienhausbau gekommen sind, wo das eher untergeordnete Rolle spielt. Dann ging es aber immer mehr los. Wir haben ja auch sehr früh zusammen Dreigeschosser gebaut zum Beispiel. Und dann hat man getrennte Wohneinheiten und dann kommen die Schallschutzanforderungen, zumindest mal den Mindestschallschutz tatsächlich auch zu erfüllen. Und ehrlich gesagt, bis heute sind wir eigentlich am Optimieren, insbesondere am Schallschutz von Decken im Holzbau. Da haben wir, glaube ich, nach wie vor mit Holzbetonverbunddecken ist das jetzt weniger geworden, aber da muss man nach wie vor relativ viel Grips reinstecken, um das zu gewährleisten, was die Menschen heute natürlich auch 30 Jahre später mit einem höheren Niveau erwarten. Das ist ja auch eine Erwartungshaltung auf der anderen Seite bei den Kunden. Darf man nicht vergessen.
Gut, ist ja nach wie vor das sensibelste Bauteil eigentlich, die Decken, ne, im Holzbau. Geht alles im Holzbau, aber wir haben auch viel dann ausprobiert mit kombinierten Dingen, also auch mit Dennet-Decken zum Beispiel, ja, wo man diese Bauteile eben in Beton hat, aber gut mit dem Holzbau kombinieren kann. Ja. Das sind also auch so Entwicklungen, also wenn ich so zurückblicke, da haben wir wahrscheinlich alles, was es an Deckenaufbauten gibt oder jetzt auch gab oder jetzt momentan gibt, fast alles schon ausprobiert, ähnlich auch dann mit anderen Bauteilen. Ja. Und da ist schon eine enorme Entwicklung, steckt da auch schon drin. Ja. Also wo sich auch die Zimmereien drauf eingestellt haben und wir auch als Architekten uns auch drauf eingestellt haben. Also da ist man immer, wenn man so zurückblickt, dann so in 5 Jahresschritten immer ein bisschen weitergekommen. Ne?
Klar, hat auch mit der Vorfertigung zu tun und dass man mehr Materialien verarbeiten will. Ja. Wir kommen vielleicht noch auf das Thema 3D-Modulbau. Da hat man es eher einfacher in meinen Augen mit dem Schallschutz, weil ich per se schon mal 2 Schalen aufeinander setze. Ja?
Naja, es sind ja 2 Bewegungen. Auf der einen Seite die 4109 Teil 1, also der Mindestschallschutz. hat sich schon etwas verändert, ist von zum Beispiel 53 dB auf 50 dB Drittschallschutz runtergegangen, was eine Verbesserung des Schallschutzes bedeutet. Und die leichten Bauteile haben natürlich immer ein bisschen mehr Probleme, da hinterher zu kommen. Aber das haben wir durch viele Forschung, viele Entwicklung ist das gelöst. Wir wissen, wie man das bauen kann. Es hat sich eine andere Entwicklung gegeben, die kam eher durch die Rechtsprechung, dass der erhöhte Schallschutz versprochen, nicht versprochen war, aber eingefordert wurde. Und das war natürlich gerade für den Holzbau häufig so. Wir haben ja schon besondere Sachen zum Teil auch gebaut, gerade auch im Wohnungsbau. Dinge, die dann eher so als gehoben besonders toll verkauft werden. Und dann sind die Käufer und zum Teil auch die Mieter natürlich schnell dabei, auch mal einzufordern, naja, wenn das ganz toller Wohnungsbau ist, dann muss es ja auch sehr guten erhöhten Schallschutz haben. Und da haben uns natürlich die Gerichte auch viel reingegrätscht, der ganze Bauwirtschaft, also nicht nur uns, sondern nicht nur im Holzbau, sondern der ganzen Bauwirtschaft. Und das bedeutet einfach, dass wir heute schon eine etwas höhere Anforderung haben, insgesamt, auch in der Mindestanforderung. Und dass wir halt von dem gesellschaftlichen Anspruch her eben auch viele, selbst inzwischen ja im geförderten Wohnungsbau, meinen, man könnte keinen normalen Schallschutz mehr bauen. Da ist die Diskussion um den Gebäudetyp E natürlich hilfreich im Moment. Eine bessere Werkvertragsgestaltung ist ja genau das Thema, wie man da zumindest jetzt wieder auf den gesetzlich geforderten, eingeführten Schallschutz der Teil 1 aus 4109 kommen muss.
Das sind ja dann auch bedeutende Einflussfaktoren für die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden. Um welche Aspekte geht es da?
Ich meine, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, geht es ja nicht nur um die bauphysikalischen Eigenschaften, sondern auch um die reinen Standards, die gebaut werden. Wir mit Verkum und Baumgarten zusammen und Mobispace, sage ich mal, haben uns Schulbauprojekte in Finnland angeguckt. Wenn man die von der Ausstattung und von der Wertigkeit vergleicht mit dem, was wir hier machen, dann ist das der Vergleich Äpfel mit Birnen verglichen. Ja? Also brauchen wir überhaupt diesen hohen Standard?
Aber es sind ja auch nicht nur die Gebäudestandards, es geht auch um Raumanforderungen und Raumgrößen, oder? Also vor allem im Schulbau, in dem dann das Raumprogramm immer größer geworden ist über die Jahre oder Jahrzehnte, sage ich mal. Immer einzelne Räume dazugekommen sind, viele Einzelthemen in Einzelräumen abgebildet werden sollen, müssen, wo das vielleicht auch eigentlich durch Mehrfachnutzung geschickter funktionieren könnte mit insgesamt weniger Masse. Das ist ja auch ein Thema der Mindeststandards, die gestiegen sind.
Stefan, Ingenieure und Architekten trauen sich ja gern vieles. Aber es muss ja auch genehmigt werden. Wie weit sind denn die Genehmigungsbehörden?
Heute haben Sie eine Musterholzbaurichtlinie der zweiten Generation, die uns in Deutschland das abweichungsfreie Bauen bis zur Hochhausgrenze erlaubt. Wenn man mal das machen würde, was drinsteht, dann wäre das auch abweichungsfrei. Ja? So. Also kann man machen.
Welche Rolle spielen die Normen dabei?
Kann Ihnen ja mal die Frage stellen, wie Sie es denn so fänden, wenn in der Stadt Darmstadt Rechtsverkehr wäre, im Landkreis Linksverkehr. Das wechselt aber 14-tägig, damit man sich nicht so dran gewöhnt. Und zwischen Niederberbach und Oberberbach muss man aber rückwärts fahren. Und Sie würden sagen wahrscheinlich, oh, das ist aber kompliziert, kann sich kaum einer dran halten. Ich denke zunächst mal Normen und vor allen Dingen so die breite Masse der Baunormen, über die zwar alle herziehen, die helfen uns und die sind überhaupt die Grundlage für halbwegs preiswertes Bauen. Fertig. Normung ist eigentlich unter Verkehrskreisen vereinbarte Regeln, die man einhalten kann und die helfen uns alle. Und wenn wir das nicht machen würden und die ständig ändern würden, dann würden wir alle ziemlich durcheinander kommen und noch mehr Unfälle bauen, als wir manchmal sowieso schon Schwierigkeiten haben, mangelfrei zu bauen. Also insofern, das hilft. Und da hat sich ja auch sehr viel entwickelt, auch für den Holzbau. Aber wir haben uns ja, wenn Sie an beispielsweise Wärmedämmung denken, ja, die Volldämmung ist heute Standard. Als wir angefangen haben, hat man immer noch so mindestens 4 cm Luft im Sparrenbereich gelassen, was wahnsinnig viele Schäden verursacht hat. Ja, und das hat auch 5-10 Jahre gedauert, bis man allen Leuten ausgetrieben hat, dass man eine Teildämmung macht, sondern dass Volldämmung das einzig Wahre ist. Und diese technischen Veränderungen, die brauchen Zeit auf der einen Seite, die bilden sich dann aber auch in Normen ab. Und ich glaube schon, dass die normative Entwicklung in den letzten 2 Jahrzehnten den Holzbau auch ziemlich gestützt hat.
Genau, ich finde das auch super. Die Musterholzbaurichtlinie gilt ja ab Gebäudeklasse 4 und 4 und 5. Ja. Und wir als Architekten sind ja bei der Planung jetzt zum Beispiel von Schulen immer bemüht, nicht in diese Gebäudeklasse zu kommen.
Ja, das ist schon mal clever.
Wir haben dann das Erlebnis auch schon gehabt, dass wir dann im Grunde genommen das mit dem Brandschutz oder mit den genehmigenden Behörden diskutieren und die sich dann auf die Musterholzbaurichtlinie gerne berufen würden, weil das da ja geregelt ist und ich denen dann erklären muss, okay, wir haben die Gebäudeklasse 4 gemieden aus Kostengründen, weil da kommen ja sofort große Beträge zusammen, ja, weil die Anforderungen ganz anders sind. Ja.
Gebäudeklasse 3 zu bleiben beim Schulbau ist schon sinnvoll. Alleine wegen der brennbaren Oberflächen, weil man ja meistens große Einheiten baut. Hast du vorhin schon drauf angesprochen, jetzt Lerngruppen, 600 Quadratmeter offenes Areal sozusagen. Bin mal gespannt, wie lange das dann sich wieder dreht ins Gegenteil, wie lange das dauert. Aber und dann wollen wir natürlich das Holz sichtbar lassen, weil wenn wir zum Beispiel in die Schule Brüm gucken oder in andere Schulen, mit dieser wahnsinnig tollen Atmosphäre. Die Schüler gehen ja alle gerne in diese Schulen, weil es gut riecht und sieht gut aus und fasst sich gut an und das Holz hilft, das Klima mitzuregeln. Und das ist ja, die sind ja alle wertig, diese Schulen. Viel höher wertig als jede Betonfertigteilschule. Und da wollen wir natürlich auch in Zukunft die Schulen auch in der Gebäudeklasse 4 ermöglichen, mit sichtbaren Oberflächen. Das kannst du auch heute noch bauen. Du brauchst dazu aber ein vernünftiges Brandschutzkonzept und eben Abweichungen. Auf der anderen Seite, im Sonderbau Schule kann ich natürlich auch solche Lerngruppenbereiche mit mehr sichtbaren Oberflächen machen, 600 Quadratmeter, wenn ich ein vernünftiges Konzept dazu habe, Entfluchtungskonzept habe und so weiter. Aber das braucht dann halt ein Stück weit Diskussion und gute Brandschutzplaner dazu.
Gehen denn die Behörden so einfach mit? Das Thema scheint ja komplex und erfordert viel Fachwissen, oder?
Letztendlich, das Hauptmanko aus meiner Sicht ist nach wie vor, dass insbesondere in den Bauaufsichtsbehörden die Weiterbildung fehlt. Und das ist aber nicht die Schuld der Menschen, die in den Behörden arbeiten, sondern das ist eigentlich ein Manko der Vorgesetzten, also letztendlich auch der Bauministerien. Die müssen ihre Leute dazu bringen, sich weiterzubilden. Wir haben ja früher erlebt, dass wir eigentlich immer die neue Exempt, damals gab es sie nur gedruckt, heute kann man sie ja überall runterladen, aber dass wir denen zum Teil die neuen ausgedruckten Exemplare der hessischen Bauordnung mitbringen mussten. Und das ist eigentlich kein Zustand. Ja? Und das wird immer Überzeugungsarbeit brauchen. An manchen Stellen funktioniert es ja gut. Ich meine, guck mal, wir haben das Kampa K8 als erstes holznah an der Hochhausgrenze 8-Geschosser gebaut mit einem brennbaren Treppenraumturm drin. Das dürfen wir jetzt bis zur Gebäudeklasse 4 immerhin geregelt. Und mit Aufzugsschächten. Das war bei den Behörden innerhalb von einer Viertelstunde durchzukriegen, weil da gegenüber ein Feuerwehrmann saß, der sagt, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und dann war es gut. Und das nächste Mal triffst du halt auf einen, der sagt, um Gottes Willen.
Ihr habt jetzt die letzten paar Minuten mit dieser behördlichen Sicht verbracht. Du hast, als du mit Regeln angefangen hast, in einem Nebensatz gesagt, wenn sich denn mal alle dran halten würden, ja. Und das ist was ich immer sage, und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich sage immer so flapsig, in Deutschland gibt es 12.000 Holzbaubetriebe. Jeder Holzbaubetrieb hat einen Häuptling und jeder Häuptling weiß es besser als der andere. Die meinen, warum soll ich jetzt die Platte nehmen? Seit 100 Jahren nehmen wir gefühlt eine andere Platte, dann machen wir die drauf. Die tut's auch. Und nachher steht man da und hat keinen Verwendbarkeitsnachweis und so weiter und so fort. Deshalb kann ich das nur unterstützen, was du sagst. Macht's einfach.
Guck, in der Gebäudeklasse 4 kannst du jetzt hölzerne Aufzugsschächte und hölzerne Treppenräume geregelt bauen, was von vielen Vorteile hat. Ich verspreche euch, wir kämpfen weiter an der Gebäudeklasse 5. Irgendwann klappt es vielleicht auch noch, aber es ist halt auch Kampf. Ja.
Aber kann man nicht auch die Grenze zwischen Gebäudeklasse 3 und Gebäudeklasse 4 etwas verschieben? Gebäudeklasse 4 fängt dann an, wenn das letzte Geschoss mehr als 7 Meter über dem Gelände liegt. Und das hing ursprünglich mal auch mit irgendwelchen Feuerwehrleitern zusammen, damit die Feuerwehr da retten kann. Jetzt habe ich bei einer Schule zum Beispiel sowieso die Situation nicht, dass ich mit einer Leiter da irgendwelche Menschen rette, sondern ich habe immer zwei Fluchtmöglichkeiten über zwei Treppenhäuser. Das habe ich beim Bürobau nicht, das habe ich bei dem Wohnungsbau auch nicht. Da habe ich immer nur ein Treppenhaus. Also ich habe zwei Treppenhäuser. Und wenn ich jetzt einen Raum bauen will, und das ist ja auch sinnvoll, wenn ich eine 75 Quadratmeter große Klasse baue, dass die nicht 2,50 Meter hoch ist, sondern 3 Meter im Lichten. Wenn ich das jetzt im Modulbau noch mache, habe ich ein Deckenpaket, was relativ dick ist, also sagen wir mal 50 cm. Und da komme ich dann schon auf die 3,50 mal 2, auf die 7 Meter. Wenn ich dann den Holzbau, was ja auch Sinn macht, vom Gelände etwas abheben möchte, wegen Spritzschutz, Wasser und so weiter, dann komme ich einfach da drüber. Und das nur wegen, nur wegen 60 cm, Pantabschnitte will ich gar nicht drauf eingehen, nur die 60 die 60 cm jetzt mal. Und ich brauche doch nur bei jeder Treppe eine Stufe mehr. Ja? Und da kriege ich das von den Höhen her alles hin. Und der Fluchtweg wird doch nicht gleich so viel schlechter, dass ich jetzt von der Gebäudeklasse 3 in die Gebäudeklasse 4 springen muss. Ich sage das deswegen, weil wir schon in Einzelfällen auch Regelungen mit der Bauaufsicht getroffen haben. Da dürfen wir quasi bis zu 7,60 Meter oder 7,80 Meter gehen. Die Einteilung bleibt bei Gebäudeklasse 3, aber wir kriegen die Erleichterung der Gebäudeklasse 3 für den Brandschutz. Also wir kriegen, wir werden in 4, ja, Entschuldigung, ich habe es vertauscht, aber wir kriegen die Erleichterung für die 3. Ja, und man könnte doch das einfach, wenn man das um 50 cm hoch, also für einen Schulbau meinetwegen, dieses Maß etwas verändert, dann hätte doch jeder Bauherr sehr viel Geld gespart. Weil das geht doch bei einer Schule, geht das doch mitunter in den Millionenbetrag rein.
Also wir haben ja zusammen auch mit der Stadt Frankfurt zusammengesessen und haben mal vereinfachte Regeln für Aufstockung Gemeinschaft einfach festgelegt und gesagt, ja, so könnte man es machen. Da muss man weiter dran arbeiten. Du bist zunächst mal in der Gebäudeklasse 4, weil die Begründung für die Gebäudeklasse 4 ist immer noch die gleiche geblieben. Es sind die Steckleitern der Feuerwehr, die 8 Meter hoch reichen. So, und die Feuerwehr braucht die Anleiterung im Übrigen nicht nur, um Leute rauszuholen. Ich empfehle Ihnen im Übrigen mal, im Eigenversuch in 8 Meter Höhe über Brüstung auszusteigen und runterzukrabbeln. Ich würde mal schätzen, 50% schafft es im ersten Anlauf, 10% schafft es gar nicht, aber nicht, weil sie so unsportlich sind, sondern weil sie nicht schwindelfrei sind, da können sie auch nichts dafür. Das bleibt erstmal. Also ist Gebäudeklasse 4. Was du jetzt beschreibst, ist eigentlich genau richtig. Ich habe nämlich vielleicht standardisierte Abweichungen, die ich akzeptieren kann. Jetzt darfst du aber immer nicht von euch ausgehen. Ihr seid erfahrene, hochtrainierte und sehr vernünftige Holzbauplaner. Und ich kann dir Beispiele sagen, wie Menschen, die jetzt meinen, bisher haben wir Beton gekonnt, jetzt machen wir mal einfach Holzbau, was die dann da draus machen. Und dann wird es relativ schnell super gefährlich, weil du dann eben nicht mehr wirklich vernünftige Rettungswege hast, weil die plötzlich alle Holzoberflächen brennbar machen. Weil ich meine, man muss da an dieser Stelle, wir haben es mit Abweichungen zu tun, und wenn man in einem vernünftigen Team zusammen plant, dann kriegt man die im Regelfall ja auch umgesetzt. Es wäre, wenn jetzt viele Leute eine Übung darin haben, dann kann man irgendwann mal sagen, ja, also unter den bestimmten Randbedingungen empfehlen wir euch diese Abweichung, dann hat die Bauaufsicht wieder leichter. Aber du darfst immer nicht vergessen, was wir im Moment draußen erleben, dass nämlich Holzbau ist Hype, ist hip, ist toll. Und es gibt ja noch einen anderen Grund, nämlich den Elefantenklimaschutz, der rumsteht. Und es gibt viele, die sagen, nur mit Holzbau können wir überhaupt was dagegen tun. Und damit stürzen sich alle drauf. Und es gibt eben auch sehr viele unerfahrene Planerinnen und Planer, die plötzlich Holzbau bauen. Und wo ich wirklich auch ein Stück weit Schiss vor habe, haben wir alle in der ganzen Holzbau-Community, dass uns mal irgend so ein Ding mit katastrophalen Folgen abbrennt. Dann haben wir nämlich gerade den Rückschritt. Und wenn die Leute anfangen, in zu großen Dimensionen zu großen Blödsinn zu machen, dann passiert uns irgendwann sowas. Und das müssen wir verhindern.
Anne, Stefan hat gerade vom Hype Holzbau, auch von der Notwendigkeit, schon aus Fragen des Klimaschutzes, aber auch den Gefahren von unterqualifizierten Beteiligten daran gesprochen. Dazu gibt es verschiedene Holzbauoffensiven aus einigen Bundesländern. Wie sinnvoll ist das?
Also erstmal finde ich es gut, das Thema in die breite Masse zu tragen. Das hatten wir eben auch schon gesagt, ne? Also es geht eigentlich darum, vielleicht Wege voranzugehen und dann auch dafür zu sorgen, dass andere Leute das auch machen können, vor allem in so einem Bereich wie Holzbau. Ich finde es immer ein bisschen interessant, dass viele Dinge sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen Bundesländern. Also jeder macht es ja doch irgendwie nochmal neu oder nochmal anders. Oder jede Kommune überlegt sich nochmal einzelne Dinge. Ja, Landesbauordnung, Förderrichtlinien in jedem Bundesland brennt es ein bisschen anders, so ungefähr. Und dann auch jeder Landkreis, jede Kommune denkt sich nochmal neu aus, welche Vorschriften gibt es, was möchte ich gerne machen. Ne? Das ist ja manchmal ein bisschen hinderlich, weil es einfach auch zu sehr viel Bürokratie dann führen kann. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine gute Sache, denke ich, Themen weiter voranzubringen und auch öffentlichkeitswirksam dann umzusetzen. Manchmal hat man so das Gefühl, dass wir vielleicht auch in so einer Blase schon sind, weil wir sehr viel in diesem Bereich auch einfach schon mitbekommen. Und wenn man dann so einen Schritt raustritt, merkt man, das ist ja gar nicht überall so weit verbreitet und jedes Bundesland ist vielleicht auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber auch zum Thema Fördergeld oder ob ich das gut finde oder nicht. Ich habe immer so ein bisschen den Gedanken, naja, wenn man zum Beispiel wirklich mal einen richtigen CO2-Preis einführen würde, dann bräuchte man das alles gar nicht. Dann müsste man nicht ganz aufwendig den Holzbau fördern oder andere nachwachsende Rohstoffe. Es geht ja gar nicht nur um Holzbau, ne? Es geht um nachwachsende Rohstoffe, um sinnvolle Anwendung von Materialien, auch darum, nicht zu viel zu bauen. Und wenn man das durch einen CO2-Preis, wie das zum Beispiel ja das Land Baden-Württemberg tatsächlich mit so einem CO2-Schattenpreis jetzt schon angefangen hat, Anfang 2023, wenn man das wirklich mal auch EU-weit einführen würde, dann wäre automatisch das Holzbauen auch viel günstiger. Dann müsste man nicht aufwendige Förderprozesse einführen, die auch wieder Zeit kosten und so weiter.
Wie steht denn der Holzbau in Deutschland im internationalen Vergleich da? Erhard, meinst du, dass wir vielleicht schon gar nicht mehr das Land der Autos sind, sondern das Land des Holzbaus?
Nee, also wenn man jetzt mal zurückblickt, die 30 Jahre Holzbau, da hat sich ja wirklich schon einiges getan. Und wir haben es auch jetzt schon gehabt. Wir müssen immer noch an vielen Fronten kämpfen. Das ist noch lange nicht zu Ende. Und meiner Meinung nach sind auch die Möglichkeiten, die im Holzbau drinstecken, noch nicht ausgeschöpft. Ja, also vieles haben wir schon angepiekst. Und mit vielen Dingen beschäftigen wir uns schon. Aber es gibt immer noch auch genug Neuland, was es zu erkunden gibt. Und ein Schritt war ja zum Beispiel, wurde auch vorhin ganz kurz angesprochen, die ersten Häuser, die wir gebaut haben. Das war auch unser erstes Gebäude überhaupt. 1996 genau haben wir das errichtet und das war schon teilweise so ein bisschen vorelementiert, vorfabriziert. Wir haben uns gefreut, dass die Schalung schon dran war und die Elemente schon gedämmt waren und geschlossen waren. Das war Wahnsinn. Es waren aber noch keine Fenster drin und also da ist jetzt auch in der Vorelementierung heute ist es viel weiter. Man baut die Fenster oft schon im Werk ein, wo ich natürlich komplett witterungsgeschützt arbeiten kann. Ja, also es ist eine ganz andere Situation und ich bringe die Bauteile, die Elemente auf die Baustelle, montiere die und habe relativ schnell ein witterungsgeschütztes Gebäude. Ja, also ich laufe nicht Gefahr, dass mir dann die Baustelle noch im Wasser absäuft. Ja. Wenn es Regengüsse gibt oder sowas. Und das ist ja im Grunde genommen dann auch nochmal ein Schritt weiter, auch Richtung Raummodule. Ja, geht das ja nochmal weiter, dass man im Grunde genommen dann nochmal andere Fertigungsmethoden, Fertigungsmöglichkeiten hat. Also die Holzbauer haben ja teilweise in ihren Hallen die Vorrichtung so, dass sie dann, wenn die Module gebaut werden, da werden regelrechte Montagestraßen eingerichtet. Ja. Wo dann das Werkzeug von einer Station zur anderen auch auf eine Schiene weitergeschoben wird und dann im Grunde genommen produziert wird, wie wir das vom Automobilbau her kennen. Wir haben vor 10 oder 15 Jahren, wo wir angefangen haben, Holzschulen zu bauen, da hatten wir bei vielen Ausschreibungen das offen gelassen, ob das in Elementbau- oder Modulbauweise gemacht wird. Da gab es kaum Betriebe, die Raummodule gebaut haben, ganz wenige. Wenn ich mich jetzt umschaue, sind das gleich viel mehr. Es sind, ja genau, also die Kapazitäten sind also da und ich glaube auch, Frage auch an dich mal, ich glaube auch, dass dieser Preisunterschied, den wir vor 15 Jahren noch hatten, zwischen Elementbau und Modulbau, wo Modulbau einfach teurer war, dass die Differenz wahrscheinlich auch ein bisschen schrumpft.
Das kommt auf das Projekt drauf an, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Automobilindustrie als Vergleich. Und würde so verschiedene Aspekte gern zusammenbringen. Du hast vor vielen Jahren gesagt, wir müssen Kapazitäten aufbauen, weil der Holzbau, hast du eben auch gesagt, hip wird, jetzt ist er hip und wir müssen Kapazitäten aufbauen. Ja, vielleicht auch mit Automatisierung, mit Robotik, mit allem, was dazugehört. Das ist auch gar nicht das Problem. kriegt man geregelt, wenn die Daten da sind, wenn so ein Gebäude konstruiert ist, kriegt man die Maschinen angesteuert. Überhaupt kein Problem. Im Werk ist das alles regulierbar, da kriegen wir auch Personal, das muss gar nicht mal unbedingt Fachpersonal sein, ausgebildete Zimmerleute. Aber was passiert auf der Baustelle? Ich war vor ein paar Monaten in einem, ich glaube, das aktuell größte Werk von einem Holzbauunternehmen. Das war wirklich Industrie. Die wollen 20.000 Wohnungen im Jahr bauen. Und da haben wir auf der Hinfahrt überlegt, 20.000 Wohnungen, haben wir auf Häuser hochgerechnet, die brauchen mindestens 600, 700 Monteure. Und dann sind wir dahin, da habe ich den Geschäftsführer gefragt, ja, stimmt fast, 800 haben wir überschlagen. Wo wollen die 800 Monteure im Jahr hernehmen? Ja? Und dann passiert genau das, womöglich, was Stefan sagt, das muss nicht gleich abbrennen, aber wenn die unterste Schwelle verfault ist, wäre auch nicht so gut. Ja? So, deshalb sehe ich das so ein bisschen kritisch, nicht nur bezogen auf die gewerblichen Fachkräfte, auch auf der planerischen Seite und auf der Behörde müssen wir überall Kapazitäten aufbauen. Das Einfachste ist noch, die Kapazitäten, um die Elemente, Module, spielt keine Rolle, herzustellen. Das ist noch das Einfachste, glaube ich.
Haben wir in der Dachregion einen Wettbewerbsvorsprung? Und unter welchen Voraussetzungen ist denn der Holzmodulbau wirtschaftlich?
Also da würde ich sagen, wir können es erstmal, wir können viel vorfertigen, aber um es auch wirtschaftlich, das war eine Frage von dir, um es auch wirtschaftlich abzubilden, muss man natürlich auch genau nach dieser Systematik planen. Also wir müssen eher weg vom Projektbezug, insbesondere dann, wenn wir günstig bauen wollen, sozialer Wohnungsbau, mehr zu dem Produktgedanken hin. Und dann sind wir in der Planung günstiger, dann sind wir in der Fertigung günstiger, über Skaleneffekte, all das wird dann wirksam. Aktuell findet man Ausschreibungen, da steht oben drüber für eine Kita Modulbau. Und wenn man sich den Grundriss anguckt und die Kreuzchen, die für Module gemacht sind, haben wir 53 Module, 47 verschiedene. Ich glaube, da ist der Modulbau dann relativ ungeeignet dafür.
Wo geht denn die Zukunft hin? Wo sind die Chancen?
Ich beziehe es mal auf die Dachländer, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ist der Holzbau absolut weltweit führend? Punkt. An der Stelle ist aber ein Thema zu diskutieren, wo es spannend ist, wo es hinlaufen wird in Zukunft. Wir sind an der Stelle, wo wir auf der einen Seite immer größere Player bekommen, die natürlich dann als GÜ, zumindest mal als GU auftreten. Denn in jedem GÜ und jedem GU hängen eine Menge Aufschläge mit drin. Auch das ist klar. Und wir als Planende müssen uns natürlich auch überlegen, was ist denn unsere Rolle dann in Zukunft dabei? Denn wenn die konsequent arbeiten, werden sie das, was sie mal eine ganze Weile abgeschafft haben, nämlich ihre technischen Büros, auch wieder aufbauen können. Das heißt, man muss sich dann schon irgendwann mal die kritische Frage stellen, gerade wenn es um serielle Bauen geht und es geht nur noch um Preis, mal angenommen, es ginge nur noch um Preis, dann planen die selber. Das ist ja die eine Richtung, die es geben könnte. Die andere Richtung, die es geben kann, wäre aber auch vielleicht zu sagen, lasst uns doch mal in den Planerteams die Digitalisierung so weit treiben, dass wir wirklich echte digitale Zwillinge erzeugen, die vielleicht sogar so weit gehen, jetzt weiß ich, dass ich ihn ärgere, mache ich aber trotzdem, die vielleicht so weit gehen, dass wir, so wie wir das ja im Betonbau zum Schalen und Bewehren auch machen, sogar die Fertigungsdaten in diesem System drin haben. Ja? Dann gebe ich das verschiedenen guten Mittelständlern, wie Baumgarten oder anderen, die hier sicherlich auch im Raum sind, und sage, prüft das und bietet darauf an. Dann können wir auf eine Schwarmproduktion zurückgreifen. Und die Planerteams und insbesondere die Architektinnen und Architekten können auch diese eine Rolle mal wieder wirklich ausfüllen, nämlich die Koordinierung und die Bauleitung und die Vertretung, kann man auch im Team machen, für die Bauherrschaft. Und das, glaube ich, ist aus meiner Sicht eine Entwicklung, die mir persönlich viel besser gefallen würde. Denn Konzentration auf zu große Einheiten führt irgendwann auch immer wieder genau ins Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen will. Und das haben wir in der Vergangenheit der Bundesrepublik auch oft genug gesehen. Und an dieser Stelle werden wir, glaube ich, zusammen als Planerteams arbeiten müssen, auch Bauherren überzeugen müssen, aber zusammen mit den guten produzierenden Partnern. Und dann könnte man, glaube ich, in diesem, nicht auf der Handwerksrollenebene des Mittelalters, aber auf einer fortgeführten Ebene basierend auf digitalen Zwillingen zu einem Bauverfahren und zu einer Entwicklung kommen, die einerseits gute Architektur weiterhin zulässt, andererseits den Mittelstand fördert und vor allen Dingen, das ist auch noch wichtig, in Zukunft regional besser arbeiten kann. Es sollte mehr regionale Initiativen geben, die eben auch zusammen daran arbeiten, dass die Transportwege kurz bleiben, dass die Rohstoffe aus dem Bereich, aus dem Umfeld von 200 Kilometern, sagen wir mal, kommen, aber nicht über 3000 Kilometer transportiert werden.
Da tun wir uns ja schon mit Partnern zusammen, wo wir in Arbeitsgemeinschaften arbeiten, aber wo wir auch übergreifend noch im Netzwerk Bauteile einkaufen und so agieren. Das wird viel zu wenig gemacht in meinen Augen. Und dadurch entstehen gerade bei großen Projekten, wenn wir große Projekte abwickeln, entweder hat man ein Projekt zu viel oder eins zu wenig. Das ist bei den Planern nicht anders. Ja? Und wenn man das so machen würde, kann man nämlich diese Lücken und diese Spitzen gut damit kappen und kann kontinuierlich mit einer hohen Produktivität die Elemente herstellen, umsetzen auf der Baustelle, dann kriegt man das entsprechend gut hin.
Anne, hierzu passt auch deine These aus dem Vorgespräch. Um den Herausforderungen der Ressourcenwende gerecht zu werden, bedarf es neuer Denkabläufe und das besonders auch in der HOAI. Was lässt sich in diesem Bereich noch verbessern?
Das fließt tatsächlich ganz gut an das, was du gesagt hast, Stefan, weil du hast auch gefragt, was ist denn dann in Zukunft die Rolle von uns Planenden, ne? Und ich finde es auch total gut, wenn es weiter fortschrittlich vorangeht und wir hochtechnisiert die Planungsprozesse optimieren. Ich frage mich aber, ob nicht die Rolle auch von Architektinnen und Architekten dann nicht vielleicht auch eher wieder auch in das Konzeptionelle geht. Das, so habe ich dich verstanden, auch eher die Koordination auf Bauherrenseite vielleicht. Weil es geht ja dann auch darum, mit solchen Systemen vielleicht Lösungen zu schaffen, die so schlau gedacht sind, dass man vielleicht, auch wenn es ein Holzbau ist, was ja schon eigentlich gut ist, weil es ist ein nachwachsender Rohstoff, trotzdem vielleicht noch ressourcenoptimierter umgehen kann, Lösungen, die demontierbar sind, die mehrere Lebenszyklen haben und so weiter. Also in so einer konzeptionellen Weise auch mehr zu denken. Übergeordnete Themen, auch mehr Kooperation in der Nachbarschaft. Wir hatten dieses Thema lokale Zusammenarbeit fördern. Das finde ich ist ein ganz starkes Thema und es gibt einfach einen demografischen Wandel. Ja? Also Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir müssen gucken, dass wir die Aufgaben überhaupt bewältigt bekommen. Und zur HOAI, ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es die HOAI gibt, weil dort einfach bestimmte Leistungen beschrieben sind. Mein Eindruck ist aber, dass die HOAI eigentlich für so einen klassischen Betonneubau, wie er vor einigen Jahrzehnten noch Standard war, eigentlich gemacht war. Und dass er den Abläufen im Holzbau und auch im Holzmodulbaubereich eigentlich nicht gerecht wird. Das merkt man jetzt ja am Planungsprozess eigentlich jedes Mal. Wir machen nicht eine Leistungsphase 1, danach eine 2, danach eine 3, sondern wir machen eigentlich mehr oder weniger alles parallel. Bestimmte Dinge machen wir gar nicht, bestimmte Dinge müssen wir vorziehen, um diesen Planungsabläufen gerecht zu werden. Und da würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Struktur in Zukunft gibt, vielleicht auch dort dann zu reagieren. Auch auf öffentlicher Seite, weil wir können ja auch unabhängig von der HOAI arbeiten, das ist eigentlich kein Thema. Aber womit man oft konfrontiert ist, ist eben auch, dass dann die öffentlichen Auftraggeber das eigentlich auch machen möchten. Sie möchten schnelle Abläufe ermöglichen, sind aber daran gebunden, dass dann eben doch jede Leistungsphase nacheinander aufwendig freigegeben und abgeschlossen wird und eben alles nach älteren Strukturen dann irgendwie intern ewig mit ewigen Abläufen abgeschlossen werden muss. Und das ist so ein Thema, da können wir, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel tun, um dort viel schnellere Prozesse zu ermöglichen. Und vielleicht auch noch wieder zurück zur Behörde. Warum können nicht Gebäude, die in nachwachsenden Rohstoffen gebaut wurden, nicht nur Holz, auch andere, viel schneller genehmigt werden? Warum ist nicht eine Schule, die in Holz gebaut wird, auch ein Regelbau, wenn sie nach Musterholzbaurichtlinie gebaut wird zum Beispiel? Solche Abläufe lassen, glaube ich, auch sehr viel Beschleunigung zu und sehr viel Entbürokratisierung.
Vielen Dank an alle. Es ist uns aus der Vogelperspektive ein Blick auf die uns verbindende Szene gelungen. Von der leidvollen Forschung bis zu Chancen in der Zukunft. Sind alle Perspektiven ausreichend beleuchtet worden? Oder haben wir noch jemanden nicht auf die Bühne geholt?
Jetzt müsste ich an der Stelle mal eine Lanze brechen für unsere Bauherren oder für einige unserer Bauherren, weil es wurde vorhin von Holzbauunternehmen gesagt, dass es irgendwie Mut erfordert. Ja? Und das ist bei den Bauherren genauso. Und wir haben auch, ich kann jetzt einige aufzählen, die wirklich sehr mutig waren und diese Argumentation nachvollziehen konnten, dann sich auf den Holzbau eingelassen haben und im Grunde genommen da auch sehr gute Erfahrungen mitmachen. Und auch einige Schritte gehen mussten, auch gegen interne Widerstände, ja, muss man wirklich sagen.
Ja, richtig. Ohne unsere Auftraggeber und den Mut dieser, das Vertrauen in das Gelingen, würden wir ja gar nicht hier sitzen. Vielen Dank für diesen Hinweis.
Aber eines, und das wird den Holzbau am meisten treiben, bleibe ich dabei, ist das Thema Klimawandel. Schauen Sie sich die Veröffentlichungen zum Beispiel vom Bauhaus Erde an oder von Herrn Kollegen Schwellenhuber, vom damals früher Direktor vom PIC, also vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Die Vernünftigen oder die Klimawissenschaftler sagen uns eigentlich alle, es gibt ein paar Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Wir werden den Overshoot haben, wir kommen über die 1,5-Grad-Grenze, das ist schon rum, können Sie schon wegfrühstücken, haben Sie schon keine Chance mehr. Aber den Overshoot, also wieder unter die 1,5-Grad-Grenze zu kommen, kriegen wir nur durch Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre hin. Und das Bauwesen, wenn es sich umstellt auf so viel Holz wie möglich, ist eine der einzig verfügbaren, wirklich realen Sourcen, also wo man einstapeln kann. Ja, den Kohlenstoff, der im Baum gebunden ist, durch CO2-Aufnahme entstanden aus der Atmosphäre, langfristig verbauen, ist eine der wenigen Chancen, überhaupt den Overshoot technisch und technisch sicher zu lösen. Und das ist aus meiner Sicht der Haupttreiber und deshalb bin ich auch völlig bei dir, das CO2 muss endlich vernünftig bepreist werden und die Kohlenstoffspeicherung muss vernünftig bepreist werden und dann ist klar, dann kann die Reise nur dahin gehen, alles, was ich in Holz bauen kann, muss ich auch in Holz bauen.
Sehr treffendes Schlusswort, Stefan. Vielen Dank für euer Kommen, die engagierte Diskussion. Auf ein gutes Gelingen. Dann gebe ich jetzt mal zurück ins Funkhaus.